Er kauft zum Höchstpreis. Also viele Männer denken da nicht an, sie sind Höchstbietender, sondern wenn es um Menschen geht, am ehesten an, genau, Fußballer. Summen, die ein Verein dem anderen zahlt, um einen unter Vertrag stehenden Fußballer übernehmen zu können. Wer kennt die Rekordsumme, die jemals bei so einer Gelegenheit bezahlt wurde? Ich kannte sie auch nicht, hätte ich auch nie gedacht. Es war schon im August 2017, also der Fußball ist ja schon im Niedergang begriffen. 222 Millionen Euro. Ich habe erstaunt erfahren, dass es nicht nur solche Transfersummen gibt, sondern einen Marktwert für Fußballer. Und das ist gar nicht so einfach. Es geht darum, wie erfolgreich ist einer, wie jung ist einer, was kann der noch, was hat der noch und wie viel kann man aus dem rausholen. Und da war die Rekordsumme 261 Millionen Euro. Ist ja schon ganz ordentlich, aber im Vergleich um den wahren Höchstpreis ist das ein Spott. Er kauft zum Höchstpreis. Ich lese uns dazu einige Verse, die für diesen Sonntag vorgeschlagen sind zum Predigen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 13. Da schreibt der Apostel Petrus: Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch durch die Offenbarung Jesu des Christus gebracht wird. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig werden in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Er kauft zum Höchstpreis. Ich gebe zu, beim ersten Lesen ist das nicht leicht nachzuverfolgen, was hier eigentlich alles so gesagt wird. Aber praktischerweise gehen wir mal ganz schnell ein paar Fragen durch. Er kauft zum Höchstpreis. Worin besteht der Höchstpreis? Wer wurde erkauft? Wovon wurde erkauft? Wozu wurde erkauft? Und was folgt daraus? Alles immer schön eins nach dem anderen. Worin bestand der Preis? Das kostbare Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. der gekreuzigte Christus, der ist der Höchstpreis. Es gibt ja sehr viele verschiedene Darstellungen von ihm. Bilder, Skulpturen aller Arten, aller Größen, was man sich nur vorstellen kann. Manche Darstellungen zeigen den leidenden Gottesknecht, der da am Kreuz hängt und gequält wird. Manche zeigen Jesus, der am Kreuz hängt und der Sieger ist, der alles überblickt, der nicht nach unten schaut und da hängt, sondern wirklich den Sieg vollbringt und er ist über alles. Manche Darstellungen zeigen ihn besonders zugewandt, so einladend. Hallo, ich hänge hier für dich. Fast als wollte er sagen, komm in meine Arme. Ja, je nachdem, wie es uns gerade so geht, sind wir vielleicht mehr für das eine oder mehr für das andere empfänglich. Und es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Ich habe mal ein bisschen mehr Zeit in einer größeren evangelischen Kapelle verbracht oder eben eine kleine Kirche, wie man will. Und da war vorne so eine lebensgroße Jesus-Darstellung aus Holz. Und irgendwie wurde ich mit diesem Christus nicht so richtig warm. Es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, warum. Der war einfach perfekt. Der hing da am Kreuz, der war angenagelt und er hatte auch so eine Dornenkrone angedeutet. Aber da war gar keine Dorne. Da war auch keine Wunde. Da war keine Macke, kein Makel. Der sah einfach zu gut aus. Ich weiß nicht, ob das Ganze nicht sogar lackiert war, irgendwie auf Hochglanz. Das schien mir nicht so recht zu passen. Bis ich dahinter kam, was damit gesagt werden soll. Jesus ist wirklich das perfekte Opfer. Er ist vollkommen. An ihm ist kein Makel und kein Mangel. Und das, was er da getan hat, als er da hing und für uns gestorben ist, das gilt, das zählt. Das ist wirklich der Weg Gottes für Gott annehmbar und darum so kostbar, so einzigartig. Inzwischen sehe ich selbst so goldene und silberne Kruzifixe mit anderen Augen. Weil eigentlich müsste man sagen, es beißt sich doch so eine glänzende Goldfigur und dann ist das ein Gekreuzigter. Aber es soll jedes Mal gesagt werden, das ist der größte Schatz, den es überhaupt gibt. Wer wurde erkauft? Ihr. Das schreibt der Apostel Petrus. Und er meint damit Menschen, die an Jesus glauben. Jeder, der das im Glauben annehmen kann, der ist hier auch angesprochen. Wer das liest und Ja sagt, der ist auch gemeint. Wer immer das hier ernst nimmt, für voll nimmt und gelten lässt, der darf das auf sich beziehen. Und jedes Mal beim Lesen steht da auch die Frage, und was ist mit dir? Bist du dabei? Hast du das angenommen? Machst du dich daran fest? Es ist wirklich offen für alle. Die Frage ist für jede und jeden von uns, was ist denn deine Antwort? Wovon wurde erkauft? Da steht was von aus dem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Wandel ist das Wort, ich habe das hier einfach mal unübersetzt gelassen, für Lebensführung. Und ihr wird tatsächlich behauptet, euer Leben vorher war vollständig leer, komplett sinnlos. Genauso wie das Leben, das eure Väter, sprich eure Vorfahren, schon gelebt haben. Für die nicht-jüdischen Leser mag das vielleicht eher begreiflich sein, weil die Heiden einfach entdeckt haben, alles, wo wir uns dran gehängt haben, das ist irgendwie leer. Alles Betrug, kompletter Fake. Aus Sicht eines Juden, wer die Bibel kennt, ist das so ein bisschen zwiegespalten. Es gibt die Väter des Glaubens, die werden uns als Vorbilder hingestellt und denen sollen wir auch nacheifern. Von denen sollen wir lernen. Und dann gibt es auch die anderen Väter. Die Väter des Unglaubens. Väter, die sich einfach nicht haben, ja, rumbringen lassen, rausbringen lassen. Väter, die alles wussten, die sogar zu Gottes heiligem Volk gehörten und doch dieses sinnlose Leben geführt haben. Sinnloses Leben, zerrüttete Seelen, Sündenverkettungen von Generation zu Generation. Eine eingespurte Bahn, wo man trotz allem Leid einfach nicht rauskommt. Manchmal leiden Menschen auch an ihrer Situation. Und sie nehmen Therapie und Seelsorge in Anspruch und viele Bemühungen. Und manchmal ändert sich über Jahre und Jahrzehnte nichts, gar nichts. Und wenn man nahe davor steht, das ist echt erschütternd. Da sind Menschen, die wollen es so gerne und kriegen es doch nicht hin. Die bekannte Hölle ist immer noch lieber als der unbekannte Himmel. Das ist kein theologischer Ausspruch, das hat irgend so ein Therapeut mal gemeint. Lieber zurück in die alten Gewohnheiten, in die alte Denkweise, in das, was ich schon immer gemacht habe. Zurück unter die Gewalt dessen, was ich schon immer gewollt habe. Der alten Begierden, der alten Lüste. Das, was vorher gezählt hat. Und es gilt nicht nur im Blick auf ganz, ganz grobes Heidentum, aber selbst da gilt es. So, es gibt auch im Blick auf die Scheinfrömmigkeit. Das, was letzten Endes sich gut anhört, fein verziert ist und doch nur Ichhaftigkeit. 1000 Schuldgefühle und es werden immer neue gezüchtet. Aber wo gibt's eigentlich wirkliche Sündenerkenntnis? Wo ist die Macht der Vergebung und der Befreiung? Eigenartig ist das Leben, hat die Tage jemand gepostet. Wir kommen mit nichts in die Welt. Wir jagen unser Leben lang nach allem Möglichen und gehen mit nichts aus der Welt. Und am Schluss noch der Hinweis, möge deine Seele mehr gewinnen in diesem Leben als deine Hände. Davon wurde losgekauft. Davon wurde befreit. Wozu wurde denn erkauft? Für die Gnade, die euch durch die Offenbarung Jesu des Christus gebracht wird. Das Stichwort Offenbarung lenkt uns dahin, was am Schluss kommt. Wenn Jesus offenbar wird, wenn alle sehen, er ist wirklich der Herr, er ist wirklich der Retter, er ist der Christus, er ist der Sohn Gottes, er ist der Richter über alle. Wozu? Er kauft, um dann nicht verurteilt zu werden, nicht verloren zu gehen, sondern das ewige Leben zu erhalten. Da ist irgendwie der Schwerpunkt. Aber das ist nicht alles. Denn es ist ja schon passiert. Wenn du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dein Retter, dann hat Gott in dir schon geoffenbart. Dann hat er dir schon was gezeigt, wo du nicht alleine drauf kommen konntest. Wenn du ihm glaubst, dich ihm anvertraut hast, dann hast du das ewige Leben. Dafür wurdest du erkauft. Wozu wurde erkauft? Das muss man vor Augen haben, um zu verstehen, was daraus folgt. Dreimal hieß es jetzt wurde, wurde, wurde. Und man kann natürlich fragen, wer hat denn? Hier steht die Antwort im Text. Der, welcher euch berufen hat, der heilige Gott. So wie der heilig ist, sollt auch ihr heilig werden in eurem ganzen Wandel. Er nimmt Menschen in Beschlag. Und indem er ruft, ist er Urheber unseres Glaubens. Keiner hat das jemals von sich erlangt. Und wer zu ihm gehört, ist heilig. Der heilige Gott heiligt, der macht heilig und nur der. Sofern du glaubst, ist er schon geschehen. Und nun folgt daraus, dass du heilig werden sollst in deiner Lebensführung. In deinem ganzen Wandel. In dem, was du denkst, in dem, was du empfindest, in deinen Urteilen, deinen Entscheidungen, deinen Wertungen, so wie du deine Prioritäten setzt, mit allem, was du willst und mit dem, was du dann sagst oder verschweigst oder tust oder lässt. Werdet heilig. Ist natürlich ein dickes Wort, ne? Wer mag sowas ständig sagen? Heilig werden. Vollständig unter Gottes Führung leben. Kann man das denn? Man kann nicht perfekt sein und doch heilig. Man kann sich verändern lassen, weil hier die einzige Macht am Werk ist, die überhaupt irgendwas verändert. Der heilige Gott selber. Wir können es nicht kleiner machen, weil er nicht weniger will. Die Fahrradfahrer unter uns, wie viele Löcher braucht der Schlauch, damit es einen Platten gibt? Wie viel Lecks braucht ein Schiff, um zu sinken? Jedes Schiff hat gewisse Undichtigkeiten. Aber ein Leck ist fatal. Und auch bei diesen ganz allerkleinsten Undichtigkeiten muss ständig gegen angearbeitet werden. Es wird ständig Wasser abgepumpt, damit das Schiff möglichst leer bleibt, was Wasser angeht. Aber ein Leck wäre fatal. Werdet heilig in eurer ganzen Lebensführung wie Aufbrechende. Hier steht was, was es eigentlich gar nicht geben kann. Umgürtet euch an den Lenden eures Gemütes, eures Geistes, eurer Gesinnung. Nun, die Leute damals hatten es anders praktisch als wir. Die trugen einfach ein langes, weites Gewand. Das war ziemlich gemütlich, aber sobald man irgendwo hingehen wollte und wirklich mal gehen oder gar laufen, wenn man gar arbeiten sollte oder womöglich kämpfen, dann musste man sich das hochraffen und dann musste man das mit einem Gürtel festmachen. Dafür brauchte man sich halt nicht anderweitig umziehen. Aber das ist hier gemeint. Eine Einstellung im Kopf, im Herzen, wo man einfach hellwach ist, wo man weiß, was man will und darauf konzentriert ist. Bereit, Gottes Willen zu tun, in Aktion zu treten. Die Leute damals, sofern Juden, hatten das noch wirklich vor Augen. Beim Passafest sollten die Leute startklar da sitzen. Meine Frau würde sagen, das ist ja ungemütlich und das ist schlimm. Aber Gott hat das so verordnet. Passa ist ein ungemütliches Fest. Für Leute, die noch was vorhaben. Für Leute, die bereit sind, jeden Moment weiterzugehen, Altes zu verlassen und die nächsten Schritte zu tun. Weh aufbrechende. Heilig in der Lebensführung. Wie gehorsame Kinder. Irgendwie gibt es ja viele erzieherische Leitsätze. Einer lautet, glaube ich, Kinder soll man sehen, aber nicht hören. Ja, manche nicken verständig. Manche sagen, Kinder soll man weder sehen noch hören. Hauptsache, ich habe meine Ruhe, sie stören nicht. Wir haben Jahrtausende, wo wenig Erziehung stattgefunden hat, stattdessen Dressur. Hauptsache totale Anpassung. Gehorsam klingt für uns heute schon richtig verdächtig, unangenehm. Vor ein paar Wochen habe ich mal gehorsame Kinder erlebt. Habe ich richtig gestaunt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das waren richtig nette kleine Frechdachse und trotzdem gehorsam. Geschwister, die sich zanken und trotzdem irgendwie solidarisch sind. Fand ich toll. Gibt's. Aber Gehorsam ist noch ganz was anderes. Jesus wurde gehorsam. Er hat sich erniedrigt, wurde ein Knecht, wurde gehorsam. Bis zu diesem Tod am Kreuz. So sagt's der Philipperbrief. Im Hebräerbrief heißt es, er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Gehorsam. War Jesus ein übermäßig angepasster Schleimer? Ich denke eher nicht. Er war wirklich frei. Er war überzeugt von dem, was er tat. Für ihn gab es keinen Zwang. Der Gehorsam war sein Markenzeichen, das er sich gewählt hat. Und das er auch als Markenzeichen für die empfiehlt, die ihm nachfolgen. Wie gehorsame Kinder. So wie er das meint. Gehorsam wie Fremdlinge. Auch das ist eine ganz einfache Faustregel. Wenn dich alle toll finden, ist es höchstwahrscheinlich, dass bei dir etwas nicht stimmt. Jesus blieb den meisten fremd. Die Welt, die er selber geschaffen hat, das Volk, das sein Eigentumsvolk war, behandelte ihn wie einen Fremden. Der Fremde stört. Wir sind Menschen. Am Anfang mag ein Fremder, je nachdem, wie wir so gestrickt sind, irgendwie interessant sein. Wir sind neugierig, wir sind gespannt, vielleicht sogar ein bisschen offen. Aber das verliert sich. Ein Fremder, das Fremde ist uns eben unheimlich. Und der Fremde wird darum leicht zur Zielscheibe. Von fremd zu feindlich ist kein weiter Weg. Und da muss noch nicht mal was Großartiges vorliegen, das jemand falsch gemacht hat. Es bleibt schon, dass der Fremde fremd bleibt. Das genügt. Fremd. Wer Jesus glaubt, wer auf ihn hört, wer wirklich so handeln will, wie er das sagt, wird ein Fremdling sein in dieser Welt. Vor vielen Jahren hat mir eine liebe Freundin per Brief was ins Stammbuch geschrieben. Da komme ich immer wieder mal drauf zurück. Höre nicht, was Menschen sagen. Tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir dein Urteil spricht. Ob dich Menschen tadeln, loben, ob sie dich auch missverstehen, Gottes Wohlgefallen droben soll dir über alles gehen. Heilig werden in der Lebensführung. Das bedeutet, wie ein Fremdling sein in dieser Welt. Interessant, habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet, Fremdlinge verstehen sich untereinander besonders gut. Fremdlinge und Petrus baut mal ebenso mit ein, mit Furcht. Nicht Furcht vor der Welt und ihrer Feindseligkeit. Nicht Furcht vor den ungläubigen Menschen oder so. Dass die sich so verhalten, uns nicht verstehen können, das ist ja normal. Petrus sagt, akzeptiert das. Das ist so. Furcht, natürlich nicht Angst vor Gott, Angst vor Strafe, Angst davor, Fehler zu machen. Es geht um die Furcht vor der Anpassung. Furcht, dieses hohe Ziel zu vergessen, wozu Gott uns berufen hat. Furcht davor, dieses allerkostbarste Gut zu verlieren. Indem man sich vielleicht einfach dran gewöhnt, indem man es relativiert, indem man sich wieder anpasst an dem, was man früher eigentlich auch normal fand und die meisten machen. Furcht davor, am Ende kein Fremdling mehr zu sein in dieser Welt. Nicht mehr bei Gott heimisch zu sein, sondern hier. In diesem Land, das vergeht, eine verderbliche, eine verdorbene Welt. Werdet heilig in eurer ganzen Lebensführung. Steckt so viel in diesen wenigen Zeilen. Man versteht sie noch besser, wenn man einfach mal den ganzen Zusammenhang von vorne bis hinten liest und am besten immer wieder. Gott redet dadurch. Er selber steht dahinter. Nicht so ein alter Mann mit langem Bart von vor ganz früher mal, sondern er, der lebendige Herr, der hier und heute bei uns ist und jeden Tag im Alltag mitgeht. Wohl uns, wenn wir uns ganz bewusst vertrauensvoll ihm anschließen. Amen. Ich bin mal eine Weile still. Wir haben Gelegenheit, nochmal das zu reflektieren, was habe ich jetzt gerade gehört, was will Gott mir eigentlich zeigen, vielleicht ihm auch schon innerlich Antwort zu geben und dann werde ich ein Gebet sprechen. Wir neigen uns vor unserem Gott. Ja, lieber Vater im Himmel, unsere Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was du für uns getan hast. Wir danken dir aber für die Worte des Apostels und dass du durch deinen Heiligen Geist bis heute dadurch zu uns redest. Herr Jesus, du hast den höchsten Liebespreis gegeben, dort am Kreuz. Du hast den Gehorsam zu deinem Markenzeichen gemacht und willst, dass auch wir diesen Gehorsam von dir lernen. Und so bitten wir dich, dass dein Lob nicht nur auf unseren Lippen ist, sondern in unseren Herzen. Dass unser Lob nicht nur in Worten besteht, sondern in dem, was wir empfinden, was wir denken, was wir im Innersten entscheiden, auch in dem, was wir tun und lassen. Sei uns gnädig, lieber Herr. Diese Welt mit ihrer Macht der alten Gewohnheiten ist uns viel zu stark. Und wir von uns aus können uns nicht verändern. Aber von dir geht Kraft aus. Du willst, dass wir heilig werden. Und so bitten wir dich von Herzen, dass es auch geschehen möchte. Du hast unseren Glauben angefangen. Du allein kannst ihn auch zum Ziel bringen. Und das erbitten wir. Preisen dich dafür, denn du hast versprochen, zu erhören, was nach deinem Willen gebetet ist. Danke, dass du auch in unseren Tag, an diesem heutigen Tag, diese ganze Welt in deiner Hand hast. Danke, dass bis heute jeder bei dir willkommen ist, wer nur in Wahrheit kommt. So bitten wir dich, dass wir ganz bei dir sind und auch ganz bei den Menschen, um sie zu dir hin einzuladen. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du frei machst, dass du froh machst und das ewige Leben jedem schenkst, der dir vertraut. Amen.